Freizeitmusik. Gespräche über das Innenleben eines faszinierenden Hobbys.
Sind wir also aneinander gekettet jetzt?
Jetzt sind wir aneinander gekettet. Für gewisse Zeit aneinander gebunden. Ja, heute sind wir im Friedrichshain und an meiner Seite ist der Olli. Ich grüße dich, Olli.
Hallo, Eddy.
Der Friedrichshain entpuppt sich als ein sehr begehrter Ort für diese Podcast-Spaziergänge, was natürlich im wahrsten des Wortes naheliegend ist, weil einfach hier viele Leute wohnen. So auch du.
Ja.
Hierher, fußläufig, weiß ich was, 10 Minuten, wenn es hochkommt.
Ja.
Also selbst mit einer Knieoperation schafft man das noch, oder? Bist du ab und zu immer hier?
Oder? Eigentlich geht mein Arbeitsweg durch den Friedrichshain. Also ich gehe hier jeden Tag durch.
Auch bei Wind und Wetter.
Und bei Wind und Wetter, ja. Auch im Dunkeln.
Im Dunkeln. Ist das eher unangenehm im Dunkeln, so ein Park, unbeleuchtet?
Ja, mitunter ist er beleuchtet. Ansonsten habe ich eine starke Lampe.
Ach so. Ach, du bist mit Fahrrad,
Ich fahre mit Fahrrad durch.
Ja, na gut, mit Fahrrad bist du ja auch schnell durch.
Und da muss man sich keine Sorgen machen.
Ja. Mensch, Olli, wie bist denn du zur Musik gekommen?
Ja. Also es ging in der Schulzeit los. Da hatte mich ein Kumpel gefragt, ob wir nicht Disco machen wollen. 75, 76. Ich hatte von nichts eine Ahnung, aber fand es toll. Und dann haben wir Disco gemacht und sind dann direkt in so eine Arbeitsgemeinschaft auch noch reingekommen, wo Leute waren, die dann schon ein bisschen professioneller gemacht haben. Und hab das dann auch richtig gelernt.
Also Disc-Jockey?
Disc-Jockey. Damals hieß das Schallplattenunterhalter. Und wir haben relativ große Veranstaltungen dann auch gemacht. Und ich bin immer weitergerückt in einer Kreisarbeitsgemeinschaft Pankow für Schallplattenunterhalter. Habe dann sogar einen Schein gekriegt, dass ich in meiner Schule berechtigt war, Disco zu machen. Und dann kam es, dass mein Kumpel sich eine Gitarre gekauft hat und gesagt hat, so jetzt machen wir Live-Musik.
In Verbindung mit Disco oder?
Nö, hat er einfach neues Hobby.
Und was Disco, wollte ich mal fragen, wo hast du denn da das gelernt? Gab es da irgendeine Schule für? Oder?
Da gab es eine richtige Kreisarbeitsgemeinschaft. Ja, mehr weiß ich davon nicht mehr, das ist ja so lange her.
Also in Berlin?
In Berlin. Und da haben sich dann aus allen Schulen die Disc-Jockeys getroffen, sind geschult worden. Man hat in den einzelnen Schulen Diskotheken veranstaltet und da durften wir dann überall dabei sein. Mhm. Und dann wurde hinterher ausgewertet, was haben die Disc-Jockeys richtig gemacht, falsch gemacht. Mhm. Und daran hat man gelernt.
Ach so, okay.
Ja. Und dann gab es dann eine Woche richtig Intensivtraining mit einer abschließenden Prüfung und dann hat man seinen Schein gehabt. Mhm. So, ja, und dann kam eben der Kumpel mit der Gitarre und meinte, ich sollte mir doch eine Bassgitarre kaufen. Hat nur 4 Saiten, ist ganz einfach. Und dann machen wir Musik. Ach, dann habe ich mal eine Bassgitarre gekauft.
Wirklich so aus dem Nichts?
Aus dem Nichts, wirklich so einen Sommer lang gespart und erarbeitet dafür. Und habe mir so ein Ding gekauft und ja, dann hatte ich eine Bassgitarre und konnte keinen Ton darauf spielen. Ne?
Na, du konntest wahrscheinlich nicht mal stimmen, oder?
Noch nicht mal stimmen, nee. Und bin dann auch glatt aus der ersten Band rausgeflogen, weil ich nichts konnte.
Das ist die Band, wo der gesagt hat, okay.
Das war ein bisschen unangenehm, aber nun war das Ding ja da. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe versucht, bei der Musik, die ich gehört habe, irgendwelche Töne zu finden, die man wiederfindet auf dem Instrument. Und habe da wirklich monatelang geackert, um da 3 Töne zusammenzukriegen, die zusammenpassten irgendwie. Und das war alles noch in der Schulzeit und habe dann aber wieder Leute kennengelernt in der Schule, die genauso gingen. Die hatten auch alle Instrumente und konnten nicht richtig spielen. Und dann haben wir da eine kleine Schülerband gegründet. Mhm. Da war der Schlagzeuger, der hatte Unterricht und der konnte einen halbwegs guten Rhythmus spielen. Und mit diesem Rhythmus hat es einfach Spaß gemacht, Töne zu erzeugen. Die haben nicht immer schön geklungen, aber es ging dann irgendwie vorwärts. Man hat sich dann an so ein Lied rangewagt, der relativ einfach war und es waren nur 3 Töne zu finden und ich habe sie gefunden und dann haben wir dieses Lied hoch und runter gespielt. Ja, dann sagte damals mein Schwager, der sehr musikbesessen ist, hier das Lied von Wolfgang Petri, wenn du das spielst, dann bist du der Größte für mich. Und dann habe ich mich da rangemacht und habe monatelang nur dieses eine Lied probiert und ich habe es dann irgendwann hingekriegt. Das war nur auf einer Seite, aber irgendwie habe ich es hingekriegt. Ja. Und so ging das dann los. Und
Stück für Stück.
Stück für Stück.
Und du hattest nie irgendeine Anleitung? Irgendjemand, der dir gesagt hat, mach so und so?
Naja, hin und wieder hat man einer einen Tipp gegeben. Ja,
aber schon. Mehr auch nicht.
Also mehr auch nicht. Dann kam die Lehre und da hat man auch wieder Leute kennengelernt und einer wollte auch da eine Band aufmachen und wusste irgendwie von mir, dass ich Bass spiele und ich habe dann festgestellt, Bassisten waren rar. Ich habe dann mehrere Anfragen bekommen und konnte dann fast aussuchen, wo ich spiele. Und dann war das mein Freund, der hat ein Schlagzeug gespielt, dann war ein Gitarrist da, der so richtig gut Gitarre spielen konnte. Er hat immer behauptet, er kann das gar nicht, aber der konnte das wirklich gut. Das war Paul Sander von Rammstein.
Rammstein, ne?
Ja.
Sehr witzig.
Der hatte mir dann gezeigt, wie man Bass stimmt.
War der auch vorher in Feeling B? Das war doch der, ne? Der Sander?
Das kam dann später.
Ich wollte gerade fragen, also das war noch vor Feeling B.
Das war noch vor Feeling B. Dann kam der Kumpel wieder, der damals Gitarre spielen wollte mit mir. Und sagte, Mensch, wir haben jetzt hier in der Kirche so einen Raum, da können wir proben. Und dann hab ich da weitergemacht. Das war dann zweite Lehrjahr. Während der Lehre habe ich dann noch jemanden kennengelernt, den Andreas. Mit dem habe ich auch zusammen Musik gemacht. Und dann haben wir zum Ende des Lehrjahres eine gemeinsame Mucke gemacht. Da, wo ich gelernt habe, bei Barco. Und haben alle zusammen gespielt und das hat totalen Spaß gemacht.
War das denn das erste Mal auf der Bühne?
Das war der erste Auftritt. Dann ging es weiter, da haben wir da wirklich in diesem Keller in der Kirche viermal die Woche geprobt. Und dann war das eben so gewesen, dass ich immer auf die Finger geguckt habe von den Kollegen, die ihre Akkorde hier gegriffen haben. Und habe dann die Akkorde praktisch erkannt und wusste dann, wo ich mit dem Bass hingreifen musste.
Also rein weg aus Erfahrung. Nach dem Motto, wenn du siehst, die greifen diese Arme, die Schablone.
Genau, das hat ein G, dann rutsche ich aufs G und somit sind wir dann so zusammengekommen. Und somit habe ich dann auch irgendwann selber mal die Gitarre genommen und ich hatte die Griffe ja alle so in Erinnerung oder im Kopf vom Abgucken und habe mir dann selber diese Gitarre spielen beigebracht. Aber eben auch nur diese Grundgriffe. Ja, und dann gab es so Partys, wo alle dann irgendwas gespielt haben und dann war ich dann an der Reihe, ja, was sollte ich spielen? Ja? Englisch konnte ich nicht, aber ich konnte so ein kleines Stück von Kreuzberger Nächte, also der Refrain und die erste Strophe, das habe ich gespielt und da hat die Luft gebrannt. Und dann habe ich mir also das ganze Lied raufgedrückt, habe dann angefangen, meine Krüger-Songs zu spielen und damit war dann jede Party, Olli, spiel mal. Dann ging das los mit, dass ich mal zu einer Hochzeit spielen soll oder zu einem Geburtstag. Und dann habe ich richtige kleine Programme gemacht. Ja, dann irgendwann habe ich eine Anfrage gekriegt von einer Rockband. Und die stellten mir die Frage, ob ich mir das Handwerk zutraue. Und da habe ich mir jetzt mal Gedanken gemacht, über Handwerk, was für ein Handwerk.
Wovon reden die?
Von was reden die? Ja. Und musste dann aber ordentlich üben, um das hinzukriegen, was die da von mir wollten. Aber ich habe das hingekriegt und die haben auch ordentlich Veranstaltungen gemacht. Ach so, zwischendurch kam noch bei uns ein Kumpel vorbei, der hat gesagt, ja, macht doch hier eine Band und ich brauche mal für einen Gottesdienst und so. Und hat uns dann praktisch angeleitet, Gottesdienste zu spielen. Und das haben wir mit ihm gemacht und hatten dann praktisch jeden Sonntag irgendwo einen Gottesdienst. Und dann kam es so, dass ein Pfarrer mal sagte, ihr habt doch hier eine Band, könnt ihr nicht mal zum Fasching spielen? Und dann haben wir zum Fasching gespielt und es ist so eingeschlagen. Das war so eine Stimmung, wenn man denkt, die Luft vibriert. Und danach war klar gewesen, also das ist eine Tanzkapelle. Konnten uns dann auch vor Aufträgen nicht retten. Also zum einen konnten wir ein Konzert spielen mit eigenen Songs und nachgespielten Sachen. Dann hatten wir ein Messprogramm, wir konnten also zu Gottesdiensten spielen und zum Tanz. Ja, wie gesagt, dann kam die Rockband, das habe ich so 2 Jahre gemacht. Und dann war doch die Sehnsucht zu dieser Stimmungsmusik und Tanzmusik doch wieder größer gewesen. Und da haben wir doch alle wieder zusammengetrommelt sozusagen. Und dann kam es langsam zur Wende. Das heißt, wir haben dann auch schon mal D-Mark im Klingelbeutel gehabt und haben uns dann auch schon mal Mikrofone drüben gekauft. Hatten dann auch gute Aufträge, sodass wir mit einer Faschingssaison, das war 1990, 91, im Prinzip haben wir Schulden gemacht, haben uns im Westen Anlage gekauft und mit dieser Muckenfolge wäre das alles abbezahlt gewesen. Mhm. Aber wir mussten erst mal vorschießen. Und dann kam der Golfkrieg. Mhm. Und wir haben ja in der Kirche gespielt. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Mhm. Also wir waren arbeitslos. Ja. Also wie jetzt. Also wir haben damals schon feststellen müssen, dass es sowas gibt. Mhm. Ja, da ist irgendwo passiert was in der Welt und du hast hier keine Arbeit mehr.
Ja. Ja. Dann habt ihr auf den Schulden gesessen. Oder?
Dann haben wir auf den Schulden gesessen. Dann musst du wieder irgendwie... Mhm. Müssen wir erst mal gucken, wie es weitergeht. Die Gottesdienstgestaltung ging weiter. Da gab es ja dann auch mal Kollekte, da ist ein bisschen Geld reingekommen. Und dann war eine Sache, unsere Organistin in der Familie, in der Kirche, die sollte die Familienwallfahrt organisieren. Und das war die erste deutsch-deutsche Familienwallfahrt und bezahlt aus dem Westen. Das heißt, wir konnten Anlage ausleihen. Wir mussten da 3000 Leute bespielen. Wir durften also alles ausleihen, wurde alles bezahlt und unsere Technik-Freaks da in der Band, die haben Riesenteile ausgesucht da und mit LKW und allem drum und dran haben wir da diese Veranstaltung gemacht. Und dann gab es noch einen zweiten Teil auf einem anderen Grundstück, da sollte so ein bisschen Showprogramm sein und dazu waren wir die Begleitband und haben Begleitmusik gemacht. Und nach diesem Auftritt konnten wir uns vor Aufträgen nicht retten. Haben die Anlage gar nicht mehr aufgebaut zum Proben.
Ihr wart durch die Veranstaltung so drin, dass ihr gar nicht mehr proben müsst.
Ja, ja. Ja, Mitte der 90er Jahre ist ein Kumpel von mir, der hat Gaststätten betrieben und brauchte einen Animateur. Und ist dann auf mich zugekommen, ob ich das machen würde. Ich wusste gar nicht, Animateur, was ist das? Die haben das da mal einen Künstler gesehen, der sowas gemacht hat. Und dem sollte ich einfach mal folgen, mir das angucken und das sowas konnten sich vorstellen für ihre Diskothek oder für ihren Laden. Und das habe ich gemacht, bin dem hinterher gereist, habe da also kräftig zugeguckt und wusste dann auch irgendwann, was ich machen sollte. Habe das dann tatsächlich gemacht und war da gute 2 Jahre fest angestellt in der Erlebnisgastronomie, wo jeden Tag Silvester gefeiert wird. Und da habe ich auch Tag und Nacht gearbeitet. Also ich war dann dafür verantwortlich, jeden Tag eine Party zu veranstalten mit einem anderen Thema. Und dann habe ich so gute 2 Jahre durchgezogen. Dann war ich doch ganz schön am Ende gewesen. Mhm. Auch familiär war das nicht so gut. Mhm. Meine Frau war ganz schön sauer mit mir. Naja, und in dieser Zeit hatten wir eine Gaststätte aufgemacht. Al Capone hieß die. Und da musste immer ein Schurke rumlaufen oder ein Polizist. Das habe ich dann alles gespielt. Und die sollten dann Stimmung machen in dem Laden. Ja. Und eines Tages... Ich wusste nicht, was ich machen sollte, habe ich den Hausmeister Olli Lehmann erfunden, so aus der Kalten. Der war einfach da. Und danach konnte ich machen, was ich wollte. Die Leute haben immer den Hausmeister gesehen. Aha. Egal, was ich mich verkleidet habe, da ist er wieder der Hausmeister. Heute als Chinese. Oder heute als Al Capone. Oder konnte nichts machen. Also der hing jetzt fest, der Hausmeister. Und als ich das dann beendet habe, weil das wirklich alles nicht mehr ging, hat meine Frau gesagt, naja, mir ist schon klar, dass du das weitermachen musst. Mhm. Auch, ja. Aber am Wochenende musst du, wenn die Kinder Geburtstag haben oder wenn irgendwas familiäres ist, dann musst du eben da sein. Ja. Weihnachten musst du da sein, Ostern musst du da sein. Und dann habe ich mit diesem Hausmeister weitergemacht. Da ist eine Agentur auf mich zugetreten. Die sagt, genau, das suche ich. Die hatte mich dann ein paar Mal vermittelt und dann ist... so das nächste Ding so aufgegangen eigentlich. Mhm. Also ich hatte immer zu tun. Und da ist es dann so, dass man das nicht nur als Hobby machen kann, weil dann richtig Verträge unterschrieben werden müssen mit dem Geld. Und da musste ich mich selbstständig machen. Mhm. Nebenberuflich selbstständig.
Ja. Also nebenberuflich heißt, du hattest noch einen anderen Beruf und hast es...
Genau.
Gut gegeben. Mhm.
Konnte da dann auch irgendwann anfangen, weniger zu arbeiten.
Ja, weil du Zeit brauchst.
Ja, aber eben, dass ich versichert bin.
Ja, genau. Ja.
Es ist ja so, also du hast das Geld erst verdient, wenn du das gemacht hast. Wir hatten Veranstaltung, eine Silberhochzeit. Da hat sich das Pärchen getrennt, eine Woche vorher. Und dann ist das ausgefallen, dann hast du keinen Ersatz gehabt.
Ja.
Die Aufträge, die kamen nicht so über Jahre hinaus, sondern du wusstest noch nicht, was du im Vierteljahr alles machen würdest.
Ja,
manche Sachen sind über das Jahr schon fertig gewesen, aber viele Sachen kamen eben kurzfristig rein. Mhm. Ja.
Das ist aber auch üblich, wa, für dieses normale sogenannte Muckengeschäft,
ja,
dass du immer abhängig bist davon, dass da auch ja was reinkommt. Ne?
Ja, dann kam zwischendurch, habe ich dann den Thomas kennengelernt, der im Spreewald Musik im Wald veranstaltet, mhm, dieses kleine private Festival. Und da bin ich auch jedes Mal dabei gewesen. Da bin ich dann auch mal solo aufgetreten oder dann eben später dann mit der neuen Band, die Gruppe Schlicht. Und da ging es eigentlich nur noch darum, Spaß an der Musik zu haben. Da ging es nicht darum, jetzt unbedingt irgendwo auftreten zu müssen. Und da war Musik im Wald immer eine schöne Sache.
Schöne Gelegenheit.
Schöne Gelegenheit. Ja, zwischendurch bin ich dann gefragt worden, ob ich nicht Lust habe, für einen Gospelchor, mitzumachen.
Mhm.
Ich sage mal nicht, Gospel ist ja nun ja nicht meins.
Mhm.
Naja, aber der Kumpel sagte, der Dirk, komm einfach vorbei, guckst dir an und dann entscheidest du. Das habe ich gemacht, habe mir das angeguckt und war so begeistert von der Musik, von den Leuten, von dem Schlagzeuger, von dem Thorsten. Und das mit dem Thorsten, das war ja Liebe auf den ersten Blick. Das sage ich immer so, immer gerne, weil das wirklich so war. Das ist so ein sympathischer Mensch. Und der konnte toll spielen und die Julia am Klavier, das war einfach fantastisch. Und da habe ich gesagt, ich wäre schön blöd, wenn ich das nicht machen würde.
Mhm.
Ja. Und dann habe ich das mit der Schlichtband ein bisschen ruhen lassen und habe mich nur noch auf den Gospelchor konzentriert.
Mhm.
Die hatten ja so 50 Lieder im Programm. Und ich habe da wirklich Tag und Nacht geübt.
Ja.
Das war ein bisschen schwierig, weil ich gerne auch keine Noten kann. Und ich hatte so einen riesen Stapel Noten auf einmal vor mir. Aber ich habe dann versucht, ganz viele Aufnahmen zu bekommen und habe dann eben vieles rausgehört, was dann nachher nochmal sortiert werden musste, weil die Pianistin sagte, Julia, nee, das sind nicht so die Töne. Also es ging eigentlich darum, dass ich keine Noten konnte, das war kein Problem. Der Christian Trenkner sagte, spiel einfach mal, wir gucken, was bei rauskommt. Ja, es gab Sachen, damit bin ich gar nicht klar gekommen. Da habe ich also auch keinen Weg hingefunden. Aber wenn irgendwie was Schweres war, wo ich nicht klar gekommen bin, habe ich mir einfach ein anderes Lied vorgenommen, was mir leichter vorkam. Ja. Dann habe ich das einstudiert und dann ging das wieder, dann hat das geklappt und dann habe ich das geknackt. Und dann war ich ganz gut vorbereitet. Ja. Ein bisschen traurig hat mich gemacht. Es wurden immer irgendwelche bei den Proben, irgendwelche Lieder geprobt. Dann habe ich die einstudiert, zur nächsten Woche konnte ich die. Und dann kamen die aber nicht mehr.
Kam andere ran.
Mhm. Aber irgendwann hat sich das ja wiederholt und dann kam das. Und dann kam mir auch die Frage für einen Auftritt. Da konnte ich alles, was zu spielen ist.
Ja.
Dann wurde ja direkt am Programm gearbeitet und dann wusste ich auch ungefähr, was drankommt.
Genau, da war klar, die Lieder werden es sein.
Und dann habe ich mich nur noch auf diese Lieder konzentriert.
Aber das ist ja auch ganz wichtig, dass Bass und Schlagzeug, weil überhaupt die Musiker, ihr wart ja eben zu dritt, in so einer kleinen Besetzung, das muss eben funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, dann macht es auch keinen Spaß. Schon menschlich nicht, aber auch vom Stil, wie man eben an Musik rangeht. Und ganz speziell finde ich es bei Schlagzeug und Bass.
Ja.
Das muss einfach miteinander schnurzeln, ohne dass da irgendwas.
Und das hat auch immer gepasst mit dem Thorsten.
Ja.
Die Julia hat ja immer ihren Bass immer noch mitgespielt und da musste man natürlich gucken,
dass es sich nicht widerspricht. Hat sie wirklich immer den Bass mitgespielt? Weil eigentlich, wenn Bass dabei ist, übernimmt das Keyboard oder Klavier ja die Mittellage und hohen.
Naja, sie hat dann immer davon gesprochen, dass er dann immer mehr mal weglässt.
Ja, okay.
Und die
linke Hand. Das ist dann wirklich schwierig, glaube ich, weißt du? Weil du willst eben deine Bassläufe spielen und. Also wenn ein Klavier mitspielt, finde ich, dann muss es aber auch wirklich synchron laufen, weißt du?
Ja.
1:1. Also dann ist es auch wieder wirkungsvoll. Vom Zaun.
Naja, aber
wenn
es
verschiedene Linien sind, ist es, glaube ich, nicht so günstig.
Ja, und sie sagte ja dann, dass sie immer mehr weglässt. Und
ja, ja. Klar, es war ja vorher ohne Bass, also musste sie ja den Bass machen, das ging ja gar nicht anders. Ja. Und das ist dann schon wahrscheinlich auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, jetzt auf einmal das auszusparen. Das
ja.
Ich finde es faszinierend, dass du dir den Bass übers Hören erarbeitet hast, weil man ja normalerweise die Bassgitarre gar nicht so wahrnimmt als Laie.
Ja.
Man hört eben halt die Melodie, logisch, meine ich auch die E-Gitarre oder sowas, aber den Bass eher wenig. Aber das ist dir gelungen. Ja? Du konntest irgendwie, hast du deinen Fokus und dein Gehör darauf trainiert, dass du den Bass wahrgenommen hast.
Naja, also, mir wurde ja auch immer vorgeworfen, dass der Bass zu laut ist. Es ist sicherlich auch so gewesen, aber ich musste den eben auch hören.
Ja, ja.
Um das spielen zu können. Man muss ja dazu sagen, das Tanzprogramm in der Tanzkapelle habe ich gesungen und den Bass gespielt. Also ich musste den Bass dann auch so reduzieren, dass ich es auch ohne Hingucken alles spielen konnte. Ja, also ich habe da sämtliche Läufe weggelassen, nur Grundtöne gespielt. Und
du musst dich ja auf den Gesang und die Ausstrahlung.
Ja, und so Ausstrahlung, Stimmung machen. Und
also der Bass musste eigentlich nebenher laufen. Wenn du jetzt reinweg Bass machst bei irgendeinem Lied, glaube, da kann man auch ein bisschen was Ausgefuchstes machen, wo du dich voll drauf konzentrieren musst.
Ja, ja. Aber es ist jetzt eben auch so, dass ich, weil ich die Noten eben nicht kann, dass ich so diesen perfekten Lauf eben nicht spielen kann. Das kriegt er nicht hin.
Naja, du legst dir das so zurecht, wie es deine Finger erlauben und wie es dir dein Geschmack.
Ja, manchmal sage ich auch, ich spiele aus dem Herzen.
Ja, ist auch richtig. Ja. Aber mit Akkorden kannst du ja umgehen. Ne? Also wenn da irgendwelche Akkorde stehen, hilft dir das?
Naja.
Genau.
Und dann macht es eben auch die Erfahrung über die vielen Jahre, dass du genau weißt, wo es hingeht dann.
Ja.
Ja. Ja, und dann am Ende habe ich ja Julia noch, die Pianistin, die mir da auch sehr hilft. Ja.
Also die gibt dir ja immer Hinweise, wie...
Naja, es gibt so Songs, an die ich wirklich nicht rangekommen bin. Also das, was ich mir rausgehört habe, hat so vom Hören gepasst, aber der Profi hat gehört, nee, das stimmt nicht. Ja. Und dann gab es so einige Songs, die war Schritt für Schritt, wirklich, sie hat mir das vorgespielt, was sie spielt, was der Bass spielt. Und dann habe ich eine viel bessere Vorlage gehabt, um mir da was auszusuchen, was ich spielen kann. Und dann haben wir da also etliche Songs so einstudiert. Ja. Und als ich die konnte ich dann auch auswendig. Dann, ja.
Also, du spielst ja eher das auswendig.
Nee, nee, nee.
Ach nee, du hast deine Akkorde oder was?
Ich habe meine Akkorde, ich habe immer eine Sicherheit da.
Aber es können ja nur Akkorde sein, weil nach Noten spielst du ja nicht.
Genau, das ist so das Grundgerüst und alles andere darum ist dann auswendig.
Alles klar.
Aber ich gucke dann schon. Ja. Also welcher Akkord kommt jetzt gleich?
Ja, genau. Wie ist die Folge? Wann kommt Strophe, Refrain? Oder, nee, das merkt man sich eigentlich. Ne? Es geht wirklich eher um die Abfolge der Akkorde.
Ich habe alles aufgeschrieben.
Ja, okay.
Ja, aber es gibt eben viele Songs, die ich dann also einmal so erarbeitet, da steht es. Und dann hatte ich die im Kopf und dann habe ich da nicht mehr hingeguckt.
Ja, ja. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn ich mir Sachen, also ich mache sich viel nach Noten, klar, aber ich arrangiere auch viel selber. Oder wenn ich mir irgendwelche Stimmen selber zurechtlege, da habe ich das Gefühl, wenn ich mir die sozusagen mir in die Finger lege, die merke ich mir viel leichter.
Ja.
Als irgendwas, was ich jetzt nach Noten von anderen Leuten sozusagen spiele. Aber das ist nicht unbedingt so bei dir. Ich hätte gesagt, wenn du jetzt sowieso dir selber erarbeitest sozusagen, weißt du, dass es dann auch gleich auswendig drauf ist.
Ja, aber es ist ja so, dass die Songs, die ich mir dann erarbeite, in dem entsprechenden Jahr vielleicht gar nicht gespielt werden.
Okay, gut, das sind so lange Pausen dann.
Ja.
Also es ist einfach ein so umfangreiches Repertoire.
Das ist einfach zu umfangreich und ich habe ja noch die anderen Sachen auch noch alle. Zwischendurch kam ja dann noch eine Anfrage von Univito.
Ja.
Die wollten eine CD machen und da bräuchten sie einen Bass. Ob ich da mal mitmachen könnte, ist ja klar. Dann haben wir da diese CD gemacht. Und leider kam ich erst später auf die Idee, den Thorsten noch mit dazu zu holen vom Gospelchor. Ja. Ja. Und der hat auch zugesagt und spielt die Cajon. Aber ich wollte da auch immer klar machen, wenn der Gospelchor ruft, sind wir beim Gospelchor. Ja. Mhm. Das ist so die Frage mit Auftritten und so. Das ist dann manchmal ein bisschen hektisch, weil die Viro ja sehr aktiv ist und der Thomas mit Werbung machen. Und die haben natürlich auch ordentlich was erreicht damit. Ja. Ja, waren doch etliche Auftritte, die wir gemacht haben. Die bleiben aber immer autark. Die können also das Programm auch zu zweit machen. wenn wir keine Zeit haben. Und wir sind dann praktisch Gastmusiker.
Also, wenn ihr da sein könnt, macht da mit.
Genau.
Wenn ihr nicht könnt, können Sie trotzdem.
Können Sie, entweder Sie sagen es ab oder Sie machen es alleine.
Ja, okay.
Es ist nur so, dass ich auch ein paar Lieder singe. Aber ja, das gut. Programm ist groß genug, dass Sie dann lassen Sie Lieder weg.
Austauschen.
Es war eh mal so, dass Vio krank geworden ist. Und da war ein Auftritt in Leipzig geplant. Und da habe ich gesagt, naja, dann gucke ich mal, was ich von ihr singen kann. Ja, und dann habe ich die meisten Lieder dann, also ganz schnell innerhalb von einer Woche. Mhm. Ich brauchte das ja nur ablesen. Ich habe ja da mein Tablet, da steht das dann drin. Mhm. Und dann haben wir das so gemacht und ist kein aufgefallen.
Also du arbeitest nicht mehr nach Noten, Papier, also nicht auf Totholz, wie man so schön sagt, sondern mit dem Tablet.
Ja? Ich nehme ein Tablet, ja.
Mhm. Bin ja ein totaler, also ich bin schon Technik-Fan, also ich liebe Technik ohne Ende. Ich mache ja nur Notensatz, das geht natürlich alles nur über Computer und Sachen arrangieren und aufnehmen, keine Ahnung. Also finde ich all toll. Und natürlich ist mein Tablet mein ständiger Begleiter bei den Proben. Mhm. Das heißt, ich schreibe keine Noten mehr richtig, sondern es ist einfach ein Tablet und da sind alle zigtausend Noten drin. Aber auf der Bühne mache ich ja sowieso eher gerne auswendig. Aber wenn da mal was war, ich musste mal in einer Gruppe einspringen. Das ging ja nicht so schnell auswendig, da brauchte ich schon Noten. Aus irgendwelchen Gründen habe ich da Schiss mit dem Tablet. Da habe ich lieber meine Noten ausgedruckt und dahin gestellt.
Ja,
das ist dem Motto Batterie alle.
Ist eben natürlich immer ein Risiko. Ja, also beim
oder Gospel, verblätterst dich? Oder
beim Gospelchor ist es tatsächlich so, dass ich einen Hefter habe und die Blätter der einzelnen Songs sind einfach abfotografiert mit dem Tablet.
Ja.
Und wenn der aussteigt, dann wird der Hefter rausgeholt.
Ach so, du hast ihn
es ist das gleiche Blatt.
Verstehe.
Ja, es ist dann das gleiche Blatt und da passiert gar nichts.
Ja. Ich meine, klar, du kannst ja auf dem Tablet alles so sortieren. Es gibt ja entsprechende Programme dafür, dass du die richtig zurechtlegen kannst und einfach nur immer nächste Seite, nächste Seite. Aber das ist natürlich auch eine gute Idee, trotzdem noch ein Heft dabei zu haben.
Weil schlicht hat jeder ein Tablet.
Ja.
Und ja, wenn da eben was ausfällt, naja, dann. Aber da geht es ja um nichts. Dann sagen wir ihm, naja, geht dem nicht, das können wir jetzt nicht spielen. Wenn das Instrument kaputt gehen, können wir auch nicht weitermachen. Ja. Ja, oder man teilt sich das und guckt in eins rein oder so. Ja. Das würde dann auch gehen. Aber toll ist eben, wenn einer ein neues Lied mitbringt. Ja, ich habe ein neues Lied mit, schick euch das mal gleich mal.
Ja, genau, das ist gleich da.
Dann transponierst du dir das und da schreibst du das so, wie du das brauchst und so. Und
ich finde diese Technik unschlagbar, das ist mit Papier.
Und dann sind ja, meine ganze Tanzmusik ist da drin.
Ja.
Also das sind mindestens drei dicke Aktenordner Papier.
Ja, klar, so war es bei mir auch. Wenn ich so Proben fahren bin, war immer ein Riesenordner mit Noten. Wenn ich mal, manchen Tagen hatte ich zwei Proben an dem Tag, dann waren es eben zwei riesige Hefter mit Noten.
Ja.
Und das ist eben vorbei. Das ist eben wirklich ein
natürlich immer die Angst, was passiert, wenn das Ding mal kaputt geht.
Bei einer Probe ist es nun nicht ganz so schlimm. Deshalb, weißt du, bei der Probe traue ich mich das.
Ja.
Und wenn dann mal das Ding wirklich ausfallen sollte, was übrigens noch nie passiert ist, dann hat vielleicht irgendjemand anders eine Note oder ich krieg's auch halbwegs auswendig hin. Weißt du? Aber beim Konzert wäre mir das einfach zu riskant. Was wahrscheinlich völlig Quatsch ist. Da, die können genauso die Noten abbrennen.
Ja, also wir hatten ein Konzert draußen in Wehlen, da war es ziemlich windig an der Elbe.
Ja, genau.
Und der Vio sind die ganzen Noten weggeflogen.
Ja, genau. Wahrscheinlich ist es ein Tablet von denen vom Wind weggetragen wird.
Also, das passiert nicht. Passiert nicht. Das war fest eingespannt.
Genau.
Da kippt es eher um. Ja.
Genau.
Also, das ist ja nochmal so die Angst. Ja.
Ja.
Oder eben, dass man mit dem Strom versäumt hat, das aufzuladen. Ja. Andererseits, für so ein Konzertprogramm ist ja eine überschaubare Summe an Blättern, die man dann mitnimmt.
Ja, hast du recht.
Stimmt. Also einfach als Sicherheit.
Ja, genau, und das habe ich, die Idee,
das habe ich in allen Programmen, mache ich das so, wenn du da 20 Lieder spielst, dann nimmst du eben nur 20 Blätter mit.
Und legst die auch gleich, sortierst die gleich.
Natürlich.
Ja, hast du recht.
Da ist ein Griff, dann ist es da.
Das mag ich mir für die Zukunft, eine gute Idee.
Ja, ist
dann
natürlich,
doch mit dem Tablet
wenn man dann doch mit dem Tablet immer übt, ist das natürlich eine Umstellung, wenn auf Papier.
Ja.
Da hast du im Tablet hast du folgt Strophe, Refrain, ne? Läuft er dann wie Karaoke ab. Und auf dem Papier hast du ja nur auf einer Seite, hast du eben nur einen Refrain.
Also
du musst
das
wissen,
läuft
wo der
mit,
kommt.
Ja, hast du mit einem Fußschalter oder wie machst du das?
Ja, das läuft von, man stellt die Geschwindigkeit ein und dann läuft der Text von unten nach oben.
Ach so, okay. Was hast du eigentlich für, hast du einen Bass oder hast du mehrere Instrumente, mehrere Bässe?
Warte mal, ich habe zwei akustische und zwei Ja. Besser. Also ich habe immer da, wo ich probe, überall entstehen,
ach so,
dass ich die nicht transportieren muss.
Ach so, okay.
Ich habe eben was auf meiner Arbeitsstelle. Da kann ich in der Pause üben.
Ja. Und eine Anlage hast du auch dazu, oder? Also einen Verstärker und so.
Dann habe ich von Anfang an gemerkt, in dem Geschäft, wenn du gefragt wirst, kannst du bei uns mitmachen, musst du alles haben.
Mhm.
Also ich habe mir ein Mikrofon besorgt, ja, habe mir einen Monitorverstärker besorgt, habe mir einen Bassverstärker besorgt. Ja, also ich hatte immer alles gehabt.
Mhm. Und den Gesang lässt du auch über eine Anlage laufen oder stellst du sie da irgendwo ein, je nachdem, wo du da gerade aktiv bist?
Sagen wir mal so, bis zu einer gewissen Zeit musste das immer vorhanden sein. Da hat er dann die Band oder die Gruppe oder man hat sich das irgendwie besorgt. Irgendwann hatte ich dann auch meine eigene Anlage gekauft. Ja, das war, als Olli Lehmann unterwegs war, als der Hausmeister, wurde immer vorausgesetzt, dass also die Anlage muss da sein, mikrofonfähig, ein CD-Player,
so,
wo meine
also
Playbacks drauf sind.
Ja, verstehe. Also die müssen eine Anlage schon stellen.
Das muss alles gestellt werden.
Aber du hast eben mit Mikro und...
Ja, teilweise
und
hatte
Bass ja sowieso.
Da musste das eben auch da sein.
Ach so, okay.
Was mich dann aber irgendwann dazu geführt hat, weil die Anlagen manchmal so schlecht waren, dass wirklich mein Programm darunter gelitten hat.
Ja, das glaube ich. Du bist immer abhängig von der Technik.
Ja, also die Veranstalter behaupten ja immer, die haben die beste Anlage überhaupt. Und dann kommst du da hin und das ist jetzt so eine Heimanlage, wo du genau weißt, wenn du da ein Mikrofon ist wie ein Verzerrer.
Nee, du darfst dich nicht verlassen. Ich weiß es vom Klavier her, wenn die sagen, wir haben hier ein wunderbares Klavier, wenn du es nicht selber gespielt hast,
genau,
darfst du dich auch nicht verlassen. Das ist wirklich fahrlässig. Und das ist wahrscheinlich mit Anlagen genauso.
Ja, und dann
das kannst du vielleicht auch nicht von denen verlangen. Das müssen die ja vielleicht, eigentlich müssen sie es schon wissen, aber offenbar wissen sie eben nicht. Die denken, da steht eine Stereoanlage und das reicht.
Ja, und da habe ich dann irgendwann wirklich gute Sachen gekauft, wo ich sagen kann, also das schleppe ich jetzt mit und baue das selber auf.
Ja. Nutzt du für den Bass eigentlich irgendwelche Effektgeräte oder läuft der mehr oder weniger nackig?
Der läuft nackig.
Weil ich kenne einen Bassisten, der war auch vorher mal im Gospelchor eine Zeit lang. Der hat ganz, ganz viel rumexperimentiert mit irgendwelchen, frag mich nicht, weil ich habe davon keine Ahnung, welche Geräte, die er dazwischen geschaltet hat. Aber war für mich bis dahin eigentlich auch neu. Ich dachte eigentlich eher, dass ein Bass mehr oder weniger pur.
Naja, ich habe es ja nun wieder mal mit einem Equalizer probiert.
Ja.
Da kommt ja auch immer auf den Raum an.
Ja, genau.
Ja. Aber ansonsten hatte ich eher zu tun, die Musik zu spielen, als da jetzt mit dem Sound rumzuwackeln. Ja.
Ja.
Ja. Das ist ja jetzt nochmal die Frage, ob man noch eine Seite mehr nimmt.
Fünf Seiten,
aber dann ist es ja wieder so, dass ich dann nur einen davon habe.
Ja, stimmt.
Und überall stehen vier Seiten rum.
Würde dir das dann wirklich viel bringen? Vermisst du denn eine Seite?
Manchmal, um eine tiefe D zu spielen.
Genau. Wäre das schon ganz gut.
Also klingt manchmal ein bisschen doof. Wenn auch Songs transponiert werden, dann stimmen die Lagen nicht mehr und dann wünschte man sich, man könnte das tiefer spielen.
Ein bisschen tiefer.
Also wenn, dann müsste ich wirklich, wirklich umsteigen.
Ja,
sonst würde ich mich laufen verspielen.
Mir ging das mal so. Ich habe irgendwo bei der Klangbahn, da war das, glaube ich, habe ich den dann mit dir gespielt und die hatten einen fünfseitigen Bass. Das ist wirklich echt nicht klar. Jetzt haben sie einen vierseitigen, da kann ich mich aus und das geht.
Du weißt ja, die E-Seite ist
ja
die erste.
Das ist mir eine tiefste
Seite.
Und
in dem Fall ist es die zweite.
Ja,
das ist total doof.
Ne? Das ist verrückt.
Es ist ja auch so, also ist ja erst in den letzten Jahren öfters passiert, dass mir eine Seite gerissen ist.
Auch bei dem Bass auf, eine Seite gerissen?
Ja, auch auf Mucken.
Das habe ich noch nie gehört beim Bass. Also bei der Gitarre. Wieder auf den Bass, finde ich erstaunlich. Die ist doch gar nicht so stark gespannt.
Naja, also ich hab den in der Werkstatt gebracht und habe ihm den Werkstattmenschen da das so berichtet, dass das jetzt öfters passiert. Naja, sagt er, vielleicht liegt es aber dann in deiner Spielweise.
Ach so?
Ja, dass ich also die Saiten zu sehr belaste.
Okay.
Ja. Ja, und das war dann ein Grund, noch mal gleich einen zweiten Bass zu kaufen. Ich habe also immer einen Ersatzbass bei Mucken dabei.
Ach, tatsächlich? Du machst wirklich einen Fernsehen, ne?
Die sind beide gestimmt. Du kannst, hast ja keine Zeit,
schaffst du schnell
eine Seite zu wechseln. Und er, die dann wieder eingespielt ist und alles. Nee, also geht gar nicht. Also du musst, ich habe immer zwei Bässe da. Bau die auch beide auf.
Und die akustischen Bässe, nutzt du die auch richtig oder nur so zum Üben?
Die sind nur zum Üben. Ja. Der eine, wie gesagt, meinem Frühstücksraum. Dass ich da keinen Verstärker brauche.
Stimmt, da brauchst du keinen Verstärker und hörst trotzdem was.
Und der andere im Wohnzimmer, dass man sich den einfach nehmen kann, ohne irgendwas anschließen zu müssen.
Stimmt.
Am Lagerfeuer bringt das nichts.
Nee, das ist
also jede Gitarre überstimmt den, also ist von der Lautstärke lauter als der Bass und dann geht also man so unter.
Nicht umsonst ist ein Kontrabass so riesengroß.
Ja, ja.
Also das ist eben wirklich schwierig, einen verhältnismäßig kleinen Korpus zu bauen, der trotzdem noch diesen Klang.
Ja, die sind ja auch schon größer.
Sie sind schon größer, aber nicht annähernd so groß wie ein Kontrabass, weißt du? Obwohl es die gleiche Stimmung ist.
Und du machst dir die Finger kaputt. Du willst ja dann irgendwie deinen Bass hören und dann schlägt man so doll an. Ja. Das geht auf die Spielfähigkeit, also man kann Läufe nicht mehr spielen. Mhm. Das ist schon,
also wirklich
zum und die dann verstärken, die klingen wieder doof. Ja. Die klingen nicht schön. Aber jetzt zum Üben ist das wunderbar.
Dafür ist es gut.
Ja. Oder wenn ich einen akustischen Bay habe als Ersatz. Wenn jetzt die Seite reißt.
Als zweiten Bass.
Das ist dann auch okay.
Ja. Das ist ja nun doch trotzdem noch nicht so häufig, oder? Also ich meine,
es ist passiert.
Es ist halt passiert.
Ja, und zum Glück bei meinem Geburtstag beim letzten Lied. Wir konnten also keine Zugabe mehr nehmen. Ja. Weil nämlich da hatte ich noch keinen zweiten.
Ja.
Mit. Ja. Das aber es war das letzte Lied und ich musste, das war die A-Seite, die gerissen ist.
Alter, das geht gar nicht.
Und ich musste dann wirklich völlig umdenken.
Ja.
Und habe die letzten Töne wirklich dann eben in den Höhen gespielt. Mhm. Ging ja auch, aber ich habe Blut und Wasser geschwitzt, ja. Und eigentlich ging es ja um nichts, war ja meine Feier gewesen. Ja.
Naja, nun kriegt man sich ja, glaube ich, auch
aber
mit.
Aber die Stimmung war natürlich am Kochen und es hat auch keiner gemerkt. Ja. Nur,
aber man sieht es doch, oder?
Das war ja Schluss bei Schluss. Ja. Ja, die hingen dann runter. Ich musste die ja beim Spiel mit dem Daumen.
Muss ich auch weghalten.
Weil die ja über die anderen rüber hingen. Genau. Musste ich die mit dem Daumen hochhalten und
an der anderen Lage spielen.
Ja, das war ganz furchtbar. Naja, und wenn ich mir das beim Gospelchor, wo ja wirklich, da stehst du ja mit 30 Leuten zusammen.
Das ist doof. Das ist doof.
Das Risiko will ich da gar nicht eingehen.
Ja,
und wie gesagt, bei den anderen ist es egal. Bei Musik im Wald, da haben wir gerade so einen Blues gespielt. Und dem Andreas ist eine Saite gerissen. Okay. Dann haben wir so lange gespielt, bis er die Saite wieder drauf hatte.
Na, bei Musik im Wald ist es aber meistens so viele Gruppen, dass du eine ausleihen könntest, oder? Fix mal.
Ja. Aber er hat eben die Seite gewechselt und die Leute haben ja vor der Bühne getanzt.
Ja,
insofern haben wir eben die Blues-Schema hoch und runter.
So lange, bis er fertig war.
Nochmal irgendwelche Strophen gesungen und da nochmal ein Solo drin.
Ja, können hier lang.
Und dann kam er wieder und dann haben wir einen Schlussakkord gesetzt.
Das ist aber nicht schlecht. Olli, was machst du beruflich?
Ja, ich arbeite in einer Kita. Eine Kita. Macht das sauber.
Cool. Und das
also kein pädagogischen, kein pädagogischer Ansatz.
Aber ich glaube schon, dass du für die Kinder auch irgendwie ein pädagogischer Anlaufpunkt sein könntest, oder nicht?
Ja, ist schon so, dass sie mich lieben, die Kinder. Ja. Kann man so sagen. Ja. Es ist eine schöne Arbeit. Ich bin da gerne. Bin jetzt dieses Jahr 20 Jahre da.
Immer in derselben Kita?
Immer in derselben Kita.
Das ist ja verrückt.
Tolle Kollegen.
Und die kennen dich wahrscheinlich auch von der Bühne, oder? Deine Kollegen? Oder?
Also naja, der eine oder andere. Ja, die wechseln ja hin und wieder mal.
Ja. Aber Kinderprogramm oder sowas machst du nicht, ja? Weil du mit Kindern da in Berührung bist? Oder?
Also ich hatte mal, es gab natürlich auch mal die Idee, aber dann hatte ich Veranstaltungen, wo viele Kinder da waren, die mir so meine ganzen Requisiten und was ich alles hatte, alles kaputt gemacht haben. Und die Eltern freuen sich und klatschen und ich stehe da und gehe da unter. Ja. Und also ich habe das zweimal erlebt und da habe ich gesagt, also nee.
Das wolltest du nicht mehr.
Nee. Und also du musst ja mit dem Herzen dabei sein. Und das war ich in dem Moment nicht.
Okay.
Das ist dann eher nur Ärger, den man hat. Und
ja, ich meine, man muss es probieren. Und wenn es dir nicht passt, passt es nicht. Ja, also das ist nicht dein Herzenswunsch.
Nee.
Hast du denn irgendeinen Wunsch, was die Zukunft betrifft, musikalisch?
Musikalisch hoffe ich, dass es mit dem Gospelchor wieder so in eine gute Richtung kommt. Wir haben ja jetzt den Chorleiter verloren, haben jetzt aber auch wieder einen neuen gewonnen. Und wir werden sicherlich auch ein paar Leute verlieren.
Das ist aber normal, wenn Chorleiter wechselt, hast du immer
Aber ich höre hin und wieder auch, dass immer wieder Interessenten dabei sind oder Leute nachfragen, neu einzusteigen.
Natürlich.
Und vielleicht entsteht auch was ganz Neues. Also da möchte ich gerne dabei sein, weil der Chor immer was beständiges ist. Mhm. Also jede Woche Probe und ich habe meine Frau dabei. Das heißt, wir erleben das ja gemeinsam.
Ja, das ist auch schön.
Ja, wir gehen gemeinsam zu Proben, wir können gemeinsam zu Auftritten fahren.
Also du hast deine Frau dabei und deinen Mann dabei.
Genau.
Den Thorsten.
Der Geliebte meiner... nee, das muss man rausschneiden. die besprechen sich dann immer schon so, ja?
Also,
Ja. Okay. Der Geliebte meines Liebsten oder irgendwie so halt, ja? Aber die verstehen sich auch gut.
Ja,
also ich kann mir gut vorstellen, wenn noch mal so ein Angebot kommt von so was Speziellen irgendwie. Also ich könnte mir gut vorstellen, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, eine Country-Band oder so was, würde ich sofort einsteigen.
Ja.
Also was, eine spezielle Richtung so.
Mhm.
Oder ich hatte mal auch über den Dirk die Anfrage für eine Rock'n'Roll-Band.
Ja. Aber so ein bisschen was schlicht macht und so, geht doch fast ein bisschen in Rock'n'Roll, oder nicht?
Ja, aber wir bedienen ja alles und, und meine Leute da, die haben auch noch so ein anderes Lebenskonzept.
Hm. Also sozusagen intensiver, so eine Rock'n'Roll-Gruppe.
Genau.
Die ein bisschen, ja, verstehen.
Das ist ja bei den ganzen Projekten, wenn man sich nur immer im Monat trifft, das ist alles, macht alles nicht so einen Spaß. Denn
also du hättest lieber regelmäßig.
Und das habe ich ja mit dem Gospelchor.
Genau.
Das ist gut. Aber andererseits ist ja auch, dass ich bei den Proben ja höchstens ein, zwei Lieder spiele.
Das ist nämlich auch so ein Ding. Ich meine, so ein Chorleiter hat natürlich in erster Linie die Aufgabe, die Chorstimmen einzustudieren.
Ja,
da bist du natürlich als Band. Ich meine, ich war ja früher der Pianist von Unity und ich wollte auch mal Musiker dazu haben. Dann dachte mir aber, Mensch, ey, die armen Musiker, die kommen dann da zur Probe und haben die meisten nichts zu tun. Und ich dachte, ein Konzept könnte sein, die kommen einmal im Monat oder so. Aber Thorsten hat gesagt, nö, ich will jedes Mal dabei sein. Und so war es dann auch. Und du hast es auch so übernommen. Du bist dann auch jedes Mal dabei.
Also es ist ja so, dass wir uns freuen, wenn wir uns sehen. So geht es ja schon mal los. Und dann sitzen wir eben wieder nebeneinander und manchmal lachen wir uns eins ins Fäustchen und quatschen miteinander. Und es kommen ja immer die Musikwünsche oder von denen, die Geburtstag haben, die dürfen sich was wünschen.
Mhm.
Und dann kommen am Ende dann doch immer mal ein, zwei Songs, die man dann spielt. Und
also bei uns war das so, während der Einstudierung haben wir schon immer mitgespielt. Also auch Thorsten, also ich ja sowieso am Klavier, musste ja immer helfen da. Und eigentlich sind wir sozusagen in das Lied gemeinsam reingewachsen und haben, während die meinetwegen an einer einzelnen Stimme gefeilt haben und wir es begleitet haben, auch gleich überlegt, wie wir es begleiten. Weißt du, so vom Stil her.
Ja.
Also insofern war das gar nicht, auch für Thorsten jedenfalls, nicht so wahnsinnig viel mit rumsitzen. Also er war eigentlich immer ziemlich aufmerksam, hat gehört, was machen die da eigentlich und was könnte dazu passen. Das ist doch bestimmt auch bei euch so gewesen, oder?
Ja, wenn es dazu kommt dann. Aber ich muss ja dann bei mir auch immer wieder sehen, was spiele ich da mit? Kann ich das überhaupt mitspielen oder muss ich mich dann erstmal mit Julia hinsetzen?
Meistens, also
meistens ist das aber vorher schon irgendwie klar.
Also du machst es lieber, dass du das zu Hause erarbeitest, bevor du das in der Probe dann...
Ja, es gab so Sachen, wo der Christian mir Aufnahmen geschickt hat vorher schon. Da konnten wir also alle schon vorüben und voreinstudieren und so. Und viele Sachen waren dann auch nicht so schwer. Und wenn wir jetzt ein neues Programm einstudieren, dann muss man das halt so machen. Sollen sie erstmal fertig machen und dann komme ich nach.
Mensch, ein sehr schöner Spaziergang.
Ich hatte viel zu erzählen.
Ja, hat uns Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, bitte. Hier war ja früher das Friesenstadion.
Hier war ein Friesenstadion.
Ja.
Richtig großes Gebäude.
Ein Riesenkomplex, ein großes Schwimmbad.
Mhm.
Da sind diese Volleyballplätze da drin. Mhm. Da war das Schwimmbad drin.
Ach, diese Senke?
Ja.
Das war das Schwimmbad.
Das war das Schwimmbad, ja. Mit Riesentribünen, 8000 Leute da sitzen und zugucken bei Wettkämpfen.
Und wann haben die das abgerissen?
Ende der 90er wird abgerissen. Ist nach der Wende nicht mehr benutzt worden und dann verfallen und ist kaputt gegangen einfach. Ende der 90er, Anfang der 2000er haben sie dann hier alles neu gestaltet und dann kam das weg. Ich bin ja als Kind, hatte ich hier mal Gastauftritte im Gewichtheben. Ich war ja Gewichtheber gewesen.
Ach so.
Ja, ja. Und bin hier Berliner Meister geworden.
Ach, guck mal an.
Ja. Altersklasse 12. Ja, ist aber nichts geblieben davon. Also, Muskeln habe ich nie bekommen.
Freizeitmusik. Gespräche über das Innenleben eines faszinierenden Hobbys.